Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In Wiesbaden ist es in den letzten Wochen und Monaten in der Stadtpolitik drunter und drüber gegangen. Die Wiesbadener haben bewegte Zeiten hinter sich und viele Fragen. Unser heutiger Gast ist in diesen Tagen und Monaten ein begehrter Gesprächspartner. Kein Wunder, er kennt die Stadt aus dem FF, der ehemalige Oberbürgermeister Achim Exner. Und da er nicht nur Ex-OB ist, sondern auch Gründer des Blauen Salon, ist er heute, wie jedes Jahr im Sommer, bei uns im Studio. Guten Abend, Achim.
Ja, guten Abend, Jutta.
Wir freuen uns hier alle, dass du da bist. Und einen Überraschungsgast hast du uns auch versprochen. Kommt der denn?
Ja, hätte ich gerne mitgebracht. Das hätte auch genau zum Thema gepasst. Aber der Gute hat zum ersten Mal eine Magistratsvorbesprechung für die morgige Magistratssitzung. Jetzt ahnt jeder, wer es ist. Gerd-Uwe Mende hätte ich gerne mit in der Sendung dabei gehabt. Aber natürlich geht die Pflicht vor. Und er wird aber ganz sicherlich in einer der nächsten blauen Stunden Gast hier im Studio sein.
Das ist wunderbar und wir gratulieren ihm von hier aus, von dieser Stelle aus, wünschen ihm Fortune und alles Gute und schade, dass er nicht kommt. Aber das ist schon sicher und eine Magistratssitzung ist natürlich noch wichtiger als die blaue Stunde.
Ja, vielleicht will er mich auch überraschen, dann geht die Tür auf und er kommt rein, das weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, die Zeit ist ein bisschen arg knapp, weil er noch im Rathaus sitzt und bis unter die Eichen, das ist halt eine kleine Strecke, die man umweltfreundlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad nicht schafft.
Wir freuen uns auch sehr, wenn du alleine hier bist, Achim. Gerade warst du mit den Mitgliedern des Blauen Salon im Elsass und ich habe die Gelegenheit genutzt, Fragen zu sammeln, die sie dir gerne stellen würden. Dazu kommen wir gleich ausführlich, aber da gerade ein neuer Oberbürgermeister gewählt wurde, möchte ich dir jetzt ein paar Grundsatzfragen zu diesem Job stellen. Welche Eigenschaften muss ein OB haben?
Also mein von mir sehr verehrter Kollege, der Bürgermeister von Jerusalem, Teddy Kollek, der hat mal bei einem Bankett in New York, wo er gerade dabei war, wieder Geld zu sammeln für Universitäten und Kliniken in Israel, neben einer reichen Dame gesessen und die hat eben gesagt, also wissen Sie, Herr Kollek, was Sie alles im Kopf haben müssen, diese Aufgabe ist doch ungeheuerlich. Und dann hat er geantwortet, nee, eigentlich braucht man als Bürgermeister nur eine gute Leber und einen guten Magen. Ja, das ist natürlich etwas scherzhaft, aber das braucht man nur bedingt. Es gibt halt sehr viele offizielle Essen und Angelegenheiten, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber genau genommen, was man in erster Linie braucht, ist Mitleidsfähigkeit, Compassion. Ja, also man muss für die Leute, für die man arbeitet, das sind ja nicht nur die erfolgreich sind, sondern es gibt auch viele, die, um Erfolg zu haben, Unterstützung, auch öffentliche Unterstützung brauchen. Da muss man eine Leidenschaft für entwickeln. Dann sollte man in der Lage sein, strategisch zu denken. Und man sollte ein Herz nicht nur für die Bürger, sondern auch für seine Mitarbeiter haben. Weil alles, was ein Oberbürgermeister scheinbar erledigt hat und was mit seinem Namen verbunden ist, ist immer eine Arbeit, die mit vielen anderen Kollegen zusammen erarbeitet wurde. Und deswegen ist Teamfähigkeit ganz wichtig. Das ist eine Eigenschaft, die auch den Gerd-Uwe Mende auszeichnet, die übrigens auch den Sven Gehrig ausgezeichnet hat. Auch er war nicht nur ein guter Kommunikator, sondern er war ganz offensichtlich im Rathaus beliebt. Und mir ist berichtet worden, dass bei einer Betriebsversammlung, die in den letzten Wochen seiner Tätigkeit stattfand, er fast Standing Ovations bekommen hat. Das heißt, es hat alles seine zwei Seiten. Man kann sehr erfolgreich sein, man kann auch mal daneben liegen, kann auch mal richtig daneben liegen. Aber insgesamt denke ich, dass die Eigenschaften, die man braucht, beim jetzigen neuen Oberbürgermeister vollumfänglich vorhanden sind.
Würdest du sagen, dass das deine größten Stärken gewesen sind oder zu deinen größten Stärken gehört hat als Oberbürgermeister, diese Compassion? Oder was war das noch?
Das wahrscheinlich ja. Also meine Familie und Freunde sagen immer, dass ich einen Helferkomplex hätte. Da ist ein bisschen was dran. Wenn ich irgendwo ein Problem sehe, dann löse ich es auch gerne. Das ist ja auch der Grund, warum der Blaue Salon in Achims Rathaus, Rat-Haus tagt, weil wir dort versuchen, den Menschen, die eigentlich schon überall gewesen sind und nicht mehr weiter wissen, die kommen dann zu uns und ich versuche, deren Probleme kleiner zu machen oder wenn es geht, sogar ganz verschwinden zu lassen.
Bist du auch ein schneller Entscheider gewesen?
Ja. Ja, weil ich habe eigentlich immer gedacht, wenn ich 10 Entscheidungen zu treffen habe und denke und denke und denke und treffe dann nur 2, das ist wenig. Sondern man muss entscheiden und auch es gibt auch die Gefahr, dass man eine Fehlentscheidung trifft. Aber gar nicht zu entscheiden wäre die größte Fehlentscheidung.
Apropos Fehlentscheidungen, was hast du denn bitter lernen müssen? Hat es da etwas gegeben?
Nein, bitter kann ich nicht sagen, aber ich habe lernen müssen, dass so schnell wie ich eine Entscheidung treffe, die Umsetzung nicht funktioniert. Das ist aber völlig normal, aber ich hätte eigentlich am liebsten immer, wenn die Entscheidung getroffen ist, am nächsten Tag das Ergebnis gesehen. Nein, das ist, man muss da auch Geduld haben. Und man muss allerdings, wenn Entscheidungen alleine oder im Kollegium, Magistrat oder in der Stadtverordnetenversammlung getroffen sind, dann muss man für deren schnelle Umsetzung sorgen. Und das ist dann die Aufgabe des Oberbürgermeisters und Chef der Verwaltung.
Wie lange hat das denn gedauert, bis du gelernt hast, dass du geduldig sein musst?
Das ging als Oberbürgermeister relativ schnell, weil ich war ja vorher knapp 4 Jahre Sozial- und Klinikdezernent. Und auch das war ja eine Verwaltung mit, wenn ich die Klinikmitarbeiter dazu zähle, mit rund 2.500 Leuten. Das war meine Lehrzeit genommen. Und ich hatte Gott sei Dank Kollegen, die mir dabei geholfen haben. Und die dann später im Magistrat dann auch an meiner Seite waren. Hier nenne ich insbesondere den dann späteren Wirtschafts- und Personaldezernenten Jörg Poggett, der ein ganz alter Verwaltungshase, nicht Lebensalter, sondern er war halt sehr lange an der öffentlichen Verwaltung und hat verstand sich sehr gut und der war ein sehr angenehmer Begleiter.
Und die Mühlen der Politik, die mahlen im Allgemeinen sehr langsam, oder wie siehst du das?
Nee, man kann schon, also es gibt gesetzliche Regeln, an die man gehalten ist, sie auch zu befolgen, aber es gibt schon Möglichkeiten der Beschleunigung und insbesondere dann, wenn man mit allen Beteiligten an einer Entscheidung oder die von einer Entscheidung betroffen sind, an einem Tisch sitzt und versucht, einen Konsens zu finden. Und wenn man den gefunden hat, dann geht es eigentlich relativ schnell. Aber ansonsten ist es schon richtig, dass es im öffentlichen Bereich die Entscheidungen etwas länger dauern. Ein Privatunternehmer hat es da einfacher. Der entscheidet und fertig aus. Ja, während die Regeln, die wir auch aus guten Gründen einhalten müssen, die dauern halt ein bisschen länger. Sie müssen nicht so lange dauern wie beim Berliner Flughafen, aber sie sind halt nicht immer ganz so schnell, wie man sich das wünscht.
Ich bin ein ungeduldiger Mensch und wenn ich sage, mein Gott, was dauert das alles so lang, dann bekomme ich schon mal die Antwort, das ist eben Demokratie.
Naja, das hat auch was damit zu tun, weil also zum Beispiel bei Bauprojekten ist auch gesetzlich die Bürgerbeteiligung vorgeschrieben und es ist auch klug, die Bürger zu beteiligen. Und zwar bevor ein Objekt in Angriff genommen wird und nicht während oder danach. Nein, natürlich, Demokratie ist ein Prozess, der braucht halt ein bisschen mehr. Als privater Unternehmer muss ich keine Bürgerversammlung einberufen. Aber als Oberbürgermeister tut man gut daran, das zu tun.
Ich habe jetzt eine Frage aus dem Blauen Salon, die ein bisschen knifflig ist. Wie entgeht man falschen Freunden und Verführungen im Amt?
Ich ahne schon, worauf das anspielt. Das ist nicht ganz einfach. Also ich hatte das Glück, dass ich wie ein Slalomläufer weitestgehend um falsche Freunde herumgekurvt bin. Aber wenn man, sagen wir mal, relativ neu im politischen, administrativen Bereich ist, da gibt es natürlich viele, die deine Nähe suchen aus durchaus egoistischen Gründen. Und wenn man das nicht frühzeitig erkennt, dann kann es ein bisschen schwierig werden. Ja, das gibt es. Kann man gar nicht bestreiten. Die Frage ist, wie man daran umgeht. Ich habe ja mit Sven Gerich mehrfach darüber gesprochen und er hat ja jetzt auch erklärt, er wird ja sehr vorsichtig sein beim Umgang mit vermeintlichen Freunden. Ja. Und er hat leider eine bittere Lehre ziehen müssen, sodass die großen Leistungen seiner Amtszeit dahinter zeitweise verschwunden sind. Aber er wird ganz sicher im Gedächtnis der Wiesbadener bleiben, denke ich.
Helfen da in solchen Situationen auch gute Berater oder kommt man vielleicht auch manchmal an den Punkt, dass man sagt, ich brauche keine Berater, ich mache jetzt, was ich richtig finde?
Also ich kann jedem, der so eine Funktion übernimmt, immer nur empfehlen, auf den Rat derjenigen zu hören, die einem gut wollen und die selber Erfahrung haben. Ohne Beratung kommt man gar nicht aus. Und ich hatte auch das Glück, dass ich im Magistrat Kollegen hatte, die über eine lange Erfahrung in der Politik, in der Administration hatten. Hier nenne ich insbesondere den damaligen Stadtkämmerer Dietrich Oedekhofen, der war fast ein väterlicher Freund. Und sowas braucht man. Ja, weil nicht jede Idee, die man hat, ist so glänzend, wie sie einem selber erscheint. Und ich hatte in meinem engeren Umfeld, in meinem Büro, da gab es keine Beschränkung. Da konnte jeder das sagen, was er für richtig hält, auch wenn es völlig konträr zu meiner Meinung war. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum also diese engsten Mitarbeiter heute noch sehr gute Freunde sind. Also ich komme gerade, wenn ich das hier erwähnen darf, ich komme gerade von einer zweitägigen Reise in den Kraichgau zurück, bei dem ich mit meinem alten OB-Büro war. Wir machen das, seitdem ich ausgeschieden bin, also wir haben es vorher auch schon gemacht, aber auch seitdem ich nicht mehr OB bin, seit 22 Jahren, fahren wir jedes Jahr für 2 Tage, meistens in den Elsass. Und das zeigt eigentlich, dass diese Verbundenheit nicht nur war, als ich Chef war, sondern ja bis heute anhält. Und dann habe ich den Eindruck, dass ich es vielleicht nicht ganz falsch gemacht habe.
Hat es Fallstricke gegeben in deiner Amtszeit, in die du fast getappt wärst? Kannst du dich daran erinnern?
Fallstricke? Nee. Nee, also wenn habe ich es verdrängt. Weil ich glaube, dass ich die meisten eigentlich auch relativ schnell entdeckt habe. Ich habe ja eigentlich während meiner Amtszeit eigentlich nur eine, wenn man so will, Niederlage erlitten. Das war, als ich die Musik- und Kunstschule in Wiesbaden gerne nach einem Entwurf eines Hamburger Architekten realisiert hätte. Da gab es damals einen Bürgerbegehren, bei dem eigentlich auch ein alter Freund auf der anderen Seite, der heute leider nicht mehr lebt, Michael von Poser, kämpfte und siegreich war, sodass wir das nicht bauen konnten. Aber nur das ist nicht gelungen, was trotzdem dann gelungen ist, nämlich die Musik- und Kunstschule in einem Gebäude unterzubringen, wo sie heute noch ist. Und halt nicht da, wo ich sie gerne gehabt hätte.
Ja, dass dieser Plan nicht geklappt hat, da habe ich eine Meinung dazu, weil ich diese Zeit miterlebt habe. Es ist zu wenig, wie man auf Neudeutsch sagt, kommuniziert worden, was das alles soll und wozu das gut ist und warum die Bürger sich dafür entscheiden müssen. Das ist nicht passiert. Und ich habe die Lehre daraus gezogen, dass es wichtig ist, alles genau mitzuteilen, was man vorhat und auch, wie man das so sagt heute, die Leute mitzunehmen, damit die genau wissen, worüber sie entscheiden. Und das spricht auch ein Thema an, auf das wir gleich kommen werden. Ich will aber vorher noch eine Frage stellen, nämlich zu deinem Dienstantritt 1985. Was waren denn damals die wichtigsten Themen, die die Leute aufgeregt haben?
Mein Gott, das ist jetzt 35 Jahre her.
Wenn du dich nicht dran erinnern kannst oder später, dann sagst du es. Also heute ist es ja die Wohnsituation, also die Mietsituation, die Preise, Sauberkeit und Sicherheit an erster Stelle nach der jüngsten Stadtanalyse. Und da habe ich gedacht, das wäre doch mal interessant zu wissen, wie war das eben vor 35 Jahren? Was hat da die Leute so bewegt?
Ja, das ist ja immer ein ganzes Bündel. Also ich bin ja selber, oder nicht nur Sportler, sondern ich war ja dann auch Sportdezernent und wir hatten einen ziemlich eklatanten Mangel an Kapazitäten, um Sport in Hallen zu betreiben. Und mir ist es dann gelungen, eigentlich relativ schnell, ich glaube, ich habe 4 Hallenprojekte realisiert während meiner Amtszeit. Das erste noch, die Halle am Zweiten Ring, wo dann später der berühmte Wiesbadener Volleyballclub aufgeschlagen hat. Dann die Halle am Berufsschulzentrum, eine Halle in der Kastellstraßenschule und eine in der Oranienschule. Also das waren Themen, die, wo mich die Sportler auch gedrängt haben, völlig zu Recht. Und da ich ja selber auch Hallenhandball gespielt habe und weiß, wie notwendig Hallen sind, war das ein wichtiges Thema. Das zweite Thema war, wie heute übrigens auch, das Thema öffentlicher Nahverkehr. Und das haben wir auch relativ schnell, übrigens nicht ohne kräftigen Anstoß durch die damaligen Wiesbadener Grünen. Dann haben wir das erste, wir haben das genannt, das Kärtsche, eine Umweltkarte für damals 50 D-Mark. Im Monat konnte man sämtliche Linien von SW inklusive der nach Mainz benutzen und die Karte war auch, die konnte man auch übertragen, die konnte man, was weiß ich, seiner Schwester, seiner Freundin, seinem Sohn oder sonst jemandem geben, um auf die Art und Weise den mindestens finanziellen Hemmnisse klein zu machen. Das hat auch zu einem Zuwachs an Fahrgästen geführt, aber nicht so stark, wie wir das eigentlich erwartet hatten. Wobei ich sagen muss, weil heute so häufig davon die Rede ist, der öffentliche Nahverkehr sei an den Grenzen. Da bin ich eher ein bisschen zurückhaltend, weil die Zahl der Fahrgäste, die heute bei SW fahren, die hatten wir auch 1979 schon als Spitze gehabt. Und auch relativ schnell in Angriff genommen wurde, war dann die Einführung weiterer Busspuren. Dann, ich glaube, wir haben einen zweistelligen Millionenbetrag in die Sanierung und Renovierung von Schulen gesteckt. Das war wirklich heftig, ist heute, glaube ich, schon wieder ein Problem. Klar, ist jetzt 30 Jahre her, da muss man wieder was tun. Also genau genommen kam jeden Tag ein neues Thema aufs Tablett. Und wir waren froh und glücklich, dass es uns gelungen ist, die Kliniken, die ja dann fertiggestellt waren, zum Schluss war ich ja da federführend verantwortlich, zu den besten Häusern der Republik sich entwickelt haben.
Schön, dass dir das alles eingefallen ist. Prima. Ja, und wenn noch nachdenken. Was kommt, dann sagst du das. Aber...
Da, 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 da. Ich habe vergessen,
das Handy auszuschalten. Das Handy sowas auszuschalten. Passiert. Ja. Das kannst du.
Tina, ich bin gerade in einer Rundfunksendung. Ich rufe zurück. Bumm. Das war.
Ja, jetzt schalte ich das auch haben aus. Wir leider vergessen.
Ja, wir haben vergessen,
das vorher zu sagen. Handys aus.
Ja, ja, das haben wir.
Aber du kannst jetzt rausgehen, nämlich, liebe Hörerinnen und Hörer, da unser Gast ein Heavy Smoker ist, geben wir ihm jetzt die Gelegenheit zu tun, was er nicht lassen kann, sich aus dem Studio zu entfernen, um draußen eine zu rauchen.
Ach, schade, dass du das erwähnt hast. Jetzt kriege ich wieder 3 Leserbriefe von der Nichtraucherinitiative.
Ja,
ich weiß, ich
aber rauche aber du bekennst dich ja dazu.
Ich bin der Helmut Schmidt von Wiesbaden.
Ja, ja, jeder weiß das und du bekennst dich dazu und deswegen entlasse ich dich jetzt für 3 Minuten, damit du eine rauchen gehst und gut gelaunt wiederkommst und das Handy ausgeschaltet hast.
Herzlichen Dank für die Pause.
Wir hören unterdessen Musik. Der Jahreszeit angemessen gibt's heute Sommermusiken. Den Anfang macht Joe Cocker mit Summer in the City. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem heutigen Gast Achim Exner. Wir haben schon gerade eben das angesprochen, die jüngste Stadtanalyse zum Leben in Wiesbaden. Sie besagt, dass Wohnen, Sauberkeit und Sicherheit an erster Stelle des Missvergnügens stehen. Zu den Problemfeldern gehört für Wiesbadener zudem die Verkehrssituation. Jetzt mal die Frage, die auch die Mitglieder des Blauen Salon gestellt haben. Was hältst du von der Citybahn? Und wie soll vorgegangen werden, um mal ein bisschen Ruhe in die überhitzte Diskussion zu bekommen?
Ach ja, das Thema Citybahn, das ist nach meinem Eindruck, soweit ich das verfolge, das wird ja auch ganz heftig in den sozialen Medien diskutiert, schon fast zu einem Glaubenskrieg ausgeartet, bei den Fakten manchmal nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ich glaube, es ist ganz vernünftig, dass jetzt alle entscheidungsrelevanten Fragen erarbeitet werden, von den Kosten angefangen, über Streckenführung und Mobilitätsanalysen wird, so ist jedenfalls geplant, wohl Anfang nächsten Jahres vorliegen und dann sollen die Bürger entscheiden. Das halte ich in dem Fall auch für richtig. Ich selber bin da eher skeptisch, weil mir noch nicht ganz einleuchtend ist, ob der Aufwand und die damit verbundenen Kosten den Erfolg rechtfertigt. Insbesondere, ich bin ja Biebricher, die Linienführung durch Biebrich über die Biebricher Allee erscheint mir höchst problematisch zu sein. Und was ich am meisten eigentlich vermisse, ist, dass es bis zur Stunde keinen Plan B gibt. Also wenn man sagt, das sei alternativlos, dass es gibt nichts, was ohne Alternative ist. Und mal unterstellt, der Bürger würde die Citybahn ablehnen, dann ist es ein bisschen sträflich, nicht heute schon darüber nachzudenken, wenn dieses Mittel der Mobilität abgelehnt wird, was machen wir dann? Und da gibt es sicherlich Alternativen, die in erster Linie natürlich dann den Bus betreffen. Der Bus, der ja umweltfreundlicher wird durch die jetzige Beschaffung von E-Bussen, die könnte man auch noch erweitern mit Erdgasbussen. Beides zusammen würde sicherlich die Luftqualität in der Stadt verbessern. Man brauchte natürlich auch zusätzliche Busspuren. Und natürlich geht alles bei der Citybahn wie bei der Nutzung von Bussen zum Nachteil des Individualverkehrs. Das muss man ganz klar sehen. Und die Straßen in Wiesbaden sind nicht veränderbar. Also der Platz, der für Autos und öffentlicher Nahverkehr zur Verfügung steht, der bleibt gleich. Und umso mehr Autos kommen, umso schwieriger wird die gesamte Situation. Da muss man darüber nachdenken. Das Auto ist immer noch des Deutschen liebstes Kind. Es wird auch immer größer, obwohl die Straßenflächen und die Parkflächen eigentlich genormt sind. Und man muss vielleicht ein bisschen nachdenken, also zum Beispiel beim Busverkehr, wenn die immer so voll sind, jedenfalls zu Hauptverkehrszeiten, dazu muss ich sagen, in keiner Stadt, egal welches Verkehrsmittel benutzt wird, ob U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Busse, zur Hauptverkehrszeit sind die alle voll, überall, in Deutschland, überall auf der Welt. Das wird sich nennenswert auch nicht ändern lassen, aber es gibt Möglichkeiten zu entkrampfen, die ganze Situation. Ich hatte zum Beispiel zu meiner Zeit bei den SW eingeführt, dass die Senioren günstige Fahrkarten bekommen und sie dürfen aber erst ab 9 Uhr fahren, weil sie müssen nicht irgendwo um 7 oder um 8 am Arbeitsplatz sein. Und das Zweite ist mir damals abgelehnt worden, sollte man heute aber nochmal probieren. Warum müssen die Schulen um 8 Uhr beginnen? Würden sie um 8:45 oder 9 beginnen, dann wäre der gesamte Schülerverkehr in der Hauptberufsverkehrszeit aus den Bussen draußen und die ganze Sache wäre etwas entspannter. Hätte auch den Vorteil für die Schüler, sie könnten länger schlafen, ist auch gesünder. Ist damals an den Lehrern gescheitert. Ja, wir hatten ja noch keine Ganztagsschule, die hatten um 1 Uhr Schluss, das war wunderbar. Und aber man sollte es vielleicht nochmal versuchen. Auch das ist eine Möglichkeit, die vorhandenen Transportkapazitäten optimaler zu nutzen.
Also Ideen sind gefragt.
Ja, und ich sehe
der kreative Umgang mit dem Problem, ja.
Weil es heute bei mir im Briefkasten da ist, Versorgung in diesem Falle, ist ja ein sehr cleveres und sehr erfolgreiches Unternehmen. Und die haben gerade, nachdem sie ja schon mit den Fahrrädern hier in Wiesbaden, den Leihfahrrädern, federführend sind, bringen jetzt Elektromobilität, indem sie ein E-Carsharing, also sie werden über 100 Elektrofahrzeuge anschaffen, die man sich dann teilen kann. Weil eines ist statistisch ja bewiesen, ein normaler PKW fährt am Tag, wenn es hochkommt, 45 Minuten und 23 Stunden und 15 Minuten steht er irgendwo. Das ist keine optimale Nutzung.
Nächste Frage. Welches Mittel siehst du als das Richtige an, um die verschärfte Wohnsituation in den Griff zu bekommen?
Tja, also die normale Antwort lautet immer bauen, bauen, bauen. Das ist sicherlich auch richtig, weil alle Eingriffe in den Markt über Begrenzung von Mietanstiegen und sowas wird auf Dauer gar nicht helfen, sondern wir brauchen mehr Wohnraum. Wir brauchen mehr Flächen, auf denen man bauen kann, weil die Stadt wächst. Die Stadt geht auf die 300.000 Einwohner zu. Und als erstes würde ich sagen, dass mindestens mal die städtischen Wohnbaugesellschaften in erster Linie preiswerten Wohnraum für öffentlich gefördert bauen sollten. Sie sind zurzeit verpflichtet, 30% der Wohnungen, die sie errichten, öffentlich gefördert, also für einkommensschwächere Schichten zu bauen. Ich frage mich, warum nicht 60%, 80%, 90%? Eine städtische Gesellschaft muss nicht teure Eigentumswohnungen bauen. Da gibt's genügend, die das tun, sondern sie sollten versuchen, und da sollte die Stadt auch ihre investiven Mittel für nutzen, so viel wie möglich öffentlich gefördert zu bauen. Das ist übrigens auch eine Auffassung, mit der ich übereinstimme mit Gerd-Uwe Mende, der natürlich auch sagt, wir müssen da mehr tun. Und es kann auch nicht sein, dass wir die Grundstücke, die wir haben, meistbietend auf den Markt bringen, wie das jetzt gerade wieder geschieht. Meistbietend heißt, dass dann Preise jenseits der 1.000, 1.500 Euro pro Quadratmeter bei rauskommen. Dafür kann man keinen preiswerten Wohnraum anschließend machen. Sondern ich denke, wir sollten die städtischen Grundstücke, soweit wir sie besitzen, und für Private zu Investitionen abgeben. Dann sollten sie verbunden sein, erstens preiswert, und zweitens, man kann dann Vereinbarungen treffen, dass die Miete eine bestimmte Größenordnung nicht übersteigen darf.
Hast du denn den Eindruck, da würde Konsens herrschen bei den Parteien in dieser Frage?
Also ich habe mir ja den Oberbürgermeisterwahlkampf begleitend angeschaut und das war Thema Nummer 1 bei Gerd-Uwe Mende, das war auch Thema Nummer 1 bei Herrn Seidensticker und auch bei Frau Hinninger. Und ich hoffe, dass die Gruppen, die da, die hinter diesen drei Personen stehen, dass dann auch bei zukünftigen Haushaltsberatungen, und die stehen ja jetzt an, auch berücksichtigen. Dann kann das auch klappen.
Jetzt geht es um einen Interessenausgleich, nämlich der Interessenausgleich Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger. Die Radfahrer meinen, sie hätten zu wenig Platz. Die Autofahrer finden das völlig unerheblich. Die Fußgänger fürchten sich über Radfahrer auf den Gehwegen.
Ja, es stimmt ja. Alle drei Behauptungen stimmen. Und sie sind eigentlich nur auflösbar durch gegenseitige Rücksichtnahme. Also jeder, der sich beklagt, muss auch sein eigenes Fahrverhalten überprüfen. Also ich kenne Autofahrer, die sich über Radfahrer aufregen und wenn sie selber beim Rad unterwegs sind, sich über Autofahrer aufregen. Das Problem in Wiesbaden ist, dass wir nun mal keine ideale Radfahrstadt sind durch die unterschiedlichen Höhen. Das wird sich jetzt wahrscheinlich relativieren durch die stärkere Verbreitung von E-Bikes. Ja, dann können auch ältere Leute fahren dann ohne weiteres die Biebricher Allee hoch oder in den Riederberg oder sonst irgendetwas. Aber in Wiesbaden durch die geringen Zerstörungen während des Krieges ist das Straßenbild nahezu unverändert. Und das war mal ausgebaut für Postkutschen und Reiter und für geringen Autoverkehr. Aber der hat sich ja nun vervielfacht und man wird nicht Häuserzeilen abreißen können, um allen es recht zu machen.
Nein, aber was ist mit der autofreien Innenstadt?
Das ist machbar, mindestens mal innerhalb des historischen Fünfecks, wenn man es begleitet mit einem intelligenten öffentlichen Nahverkehr, der dann die Leute überall dahin bringt, wo sie hin sollen. Man darf nur nicht vergessen, innerhalb dieses historischen Fünfecks sind, glaube ich, auch die meisten Parkhäuser. Ja, die wird man kaum schließen können, wollen, sondern in Wiesbaden beklagt man sich ja allgemein über die Höhe der Parkgebühren. Dazu hätte ich auch einen Vorschlag zu machen, nämlich die ersten beiden Stunden sehr preiswert und dann das Dreifache ab der zweiten Stunde. Dann sind sie nämlich nur für jemanden, der wirklich ein Geschäft zu erledigen hat oder ein bisschen einkaufen geht oder sonst irgendetwas treibt. Dann könnte man das ein bisschen mehr in den Griff kriegen. Ansonsten, es wird ohne Einschränkung des Automobilverkehrs wird man weder Fußgängern noch Radfahrern noch E-Bikern oder jetzt auch diesen komischen Rollern keinen Platz schaffen können. Den Konflikt muss man austragen.
Achim, wenn du jetzt gerade gewählt worden wärst, wird gefragt, was wäre dein Hauptanliegen?
Mein Hauptanliegen wäre eigentlich das verloren gegangene Vertrauen in die Stadt und ihre Repräsentanten wiederzugewinnen. Das hat ein bisschen Schaden genommen, auch deshalb, weil vieles, was in dieser Stadt passiert, nicht genügend kontrolliert ist. Es gibt mittlerweile, zu meinem Erstaunen, fast 100 Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. Da gibt es zwar einen sogenannten Beteiligungsausschuss, aber es gibt keine direkte Einwirkung auf die Entscheidungen, sei es von der SEG, der WWV, der WIM, der was auch immer da an Gesellschaften gibt. Die haben alle eines gemeinsam, sie haben hochbezahlte Geschäftsführer und meistens in allen Fällen nicht nur einen, sondern gleich zwei und sind kaum kontrolliert. Auch wenn sie einen Aufsichtsrat haben, der kann ja auch, ist nicht permanent tätig. Ich würde einen Teil der Gesellschaften schlichtweg auflösen und wieder in die städtischen Ämter zurückführen, weil es kann nicht sein, dass ein städtischer Amtsleiter, der zum Beispiel 1000 Mitarbeiter hat, der verdient im Jahr, grob geschätzt, um die 80.000 Euro. und ein viel kleineres und städtisches Unternehmen, da verdienen beide Geschäftsführer weit jenseits der 200.000. Da ist irgendwas in Unordnung geraten. Das muss man wieder in Ordnung bringen. Und ich glaube, das geht auch. Und wenn alle das gemeinsam machen, dann wird es auch funktionieren.
Wer genau ist dafür zuständig?
Letztendlich das Stadtparlament. Der Oberbürgermeister und der Magistrat können Vorschläge erarbeiten, wie man das ändert, aber beschließen muss es das Stadtparlament. Das wird nicht so ganz einfach sein, das ist auch für den Gerd-Uwe Mende nicht ganz einfach, weil er muss ja hat ja keine Mehrheit, also sagen wir mal, nicht die SPD hat keine Mehrheit im Stadtparlament, sondern da müssen sich zurzeit SPD, CDU und die Grünen einigen. Wobei ich den Eindruck habe, dass er dazu, weil er hat ein Wesen, was stark auf Konsens ausgerichtet ist. Ich hoffe, dass ihm das gelingt. Und dann kann man in der Tat einiges ändern.
Für das Klima in Wiesbaden wäre das ja entscheidend.
Also ich möchte, wenn ich durch die Stadt gehe, nicht dauernd gefragt werden, was ist bei euch im Rathaus los? Sondern ich möchte wieder hören, das habt ihr toll gemacht, das habt ihr toll gemacht und das habt ihr toll gemacht. Es sind ja auch tolle Sachen passiert, ja. Aber die sind da weitestgehend untergegangen.
Und wieder denken wir an das Wohlbefinden unseres Gastes und entlassen ihn für ein paar Minuten aus dem Studio. Was du in dieser Zeit machst, das bleibt dir überlassen. Aber bitte komm in 3 Minuten wieder.
Ich werde mir ein Glas Wasser einschenken.
Und bei uns geht's weiter mit Janis Joplin und Summertime. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und weiter geht's mit Fragen an Achim Exner. Wirft man einen Blick auf andere Städte wie etwa Potsdam oder Colmar mit ihren atmosphärischen, belebten Innenstädten, wünscht man sich sehnlichst, dass es ein solches Zentrum auch bei uns gäbe. Wie könnte eine Belebung der City von Wiesbaden erreicht werden?
Also wir haben natürlich keine Altstadt wie in Colmar und auch nicht wie Potsdam. Wir haben insgesamt, also die schönsten Teile unserer Stadt sind eigentlich nicht in der Innenstadt, sondern die sind im Westend, im Rheingauviertel, im Dichterviertel. In der ehemaligen City Ost. Und die Wiesbadener Innenstadt hat sehr schöne Orte. Also ich nenne jetzt hier mal die Grabenstraße, Wagemannstraße, Goldgasse an den Quellen. Das ist alles schon sehr hübsch. Wir haben ein Problem, das ist die Fußgängerzone. Die sieht so aus wie jede Fußgängerzone in allen anderen deutschen Städten auch mit denselben Läden. Und das Problem, warum das so ist, liegt daran, dass die Hauseigentümer sich natürlich bei der Vermietung an denjenigen am liebsten vermieten, der am meisten zahlt. Und das sind in der Regel, Handyläden, Starbucks oder sonstige Cafés. Es ist jedenfalls keine besondere Vielfalt, selten eigentümergeführte Unternehmen, kleine Geschäfte. Es ist auch kein Wunder, dass verschwunden sind die Cafés. Das wunderschöne WJ, das wir mal hatten, ist jetzt ein hässlicher Bau, den ich noch versucht habe zu verhindern, als ich 1972 Stadtverordneter wurde, aber nicht mehr gelungen, weil alle Genehmigungen bereits erteilt waren. Das Zweite, was auch nicht gelungen ist, als wir die Fußgängerzone 74 anfingen, hatte ich mit meinem Kämmerer-Kollegen darüber geredet, ob es nicht möglich wäre, dass wir so viel wie möglich Häuser in der Kirchgasse und Langgasse kaufen. Damals war unsere finanzielle Lage nicht besonders rosig, deswegen meinte er, das würde zu viel Geld binden. Aber hätten wir es gemacht, könnten wir heute bestimmen, welchen Mix wir in dieser Straße haben wollen. Das ist vorbei. Kann man auch nicht wiederholen.
Man muss ja leider sagen, ohne zu übertreiben, dass die Innenstadt, die Fußgängerzone des Nachts verödet ist. Ja. Keiner möchte sich da aufhalten.
Ja. Und tagsüber ist es auch keine besondere Freude.
Auch genau, nicht, ja. Jedenfalls, da ist nur nicht ganz so verödet.
Es gibt so schöne Läden in Wiesbaden, die ich viel lieber aufsuche, aber in der Fußgängerzone eigentlich so gut wie nichts. Und da wird immer gerufen nach einem City Manager. Das wird er auch nicht ändern können. Und Das geht eigentlich oder ginge nur dann, wenn man sich mit den Eigentümern verständigen könnte, dass man eine andere Mischung dort haben möchte. Dann könnte es vielleicht gehen. Und dann kommt ein zweites hinzu, dass die Menschen sehr lärmempfindlich sind. Das heißt, Musik auf der Straße, wenn das über 10 Uhr hinausgeht, also jetzt bei diesem Wetter, fängt es doch eigentlich erst an, findet nicht statt. Auch da sind, also ich hatte mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Die Leute, die ausgehen wollten, was lebendig haben wollten, und die anderen, die gesagt haben, nee, wir wollen unsere Nachtruhe haben.
Es gibt in Wiesbaden aber sowieso sehr wenig Orte, jetzt mal abgesehen von der Fußgängerzone oder der Innenstadt, sehr wenig Orte, wo sich Menschen treffen können. Mhm. Also Gemeinschaften, jung und alt, wo etwas stattfindet. Also das wird beklagt, und das haben auch die Mitglieder des Blauen Salon gemeint. Da müsste Abhilfe geschaffen werden. Die Frage ist, wie kriegt man das hin?
Also ich glaube, diejenigen, die sich da beklagen, kennen sich nicht genügend aus. Es gibt wirklich, es hat sich gerade in der kulturellen Szene in Wiesbaden unglaublich viel entwickelt. Im Merotal, in der Webergassen, in der Weilstraße, also Frauenmuseum zum Beispiel. Es gibt viele Orte, die möglicherweise nicht genügend bekannt sind. Das will ich gerne einräumen. Aber gerade diese kulturelle Vielfalt, wenn ich zum Beispiel durchs Westend gehe.
Von der kulturellen Vielfalt spreche ich jetzt nicht. Also da,
ja, aber die ist, gehört zu einem lebendigen Stadt dazu.
Ja, ja. Nur gemeint ist eher Treffpunkte, also wo sich Gemeinschaften bilden, Nachbarschaften.
Also wenn ich alleine mir den Veranstaltungskalender dieses Jahres betrachte, ich habe noch nie so viele Straßenfeste in der Rüdesheimer Straße, also wo es früher eigentlich gar nichts gab, also wo sich Gemeinschaften bilden, um selber was zu unternehmen. Und nur so kann eine Stadt sich auch entwickeln. Das kann man nicht von oben verordnen, ihr macht jetzt ein Fest oder ihr macht Musik oder sonst irgendetwas, sondern wenn die Leute das Bedürfnis haben, was zu machen, dann muss die Stadt dazu in der Lage sein, ihnen die notwendige Freiheit zu geben, die Genehmigungen einfach zu erteilen. Und das scheint offensichtlich zu funktionieren. Und da bin ich eigentlich, also ich fühle mich, bin ja jetzt ein alter Sack, aber ich fühle mich immer noch sauwohl in der Stadt.
Ja, okay, du bist nicht mehr ganz so taufrisch, aber wenn wir an die Jugend denken, an junge Leute, für die ist ja ziemlich wenig in Wiesbaden.
Das stimmt auch nicht. Also wenn
ja, der Schlachthof.
Ja, natürlich, den Schlachthof und alles drumherum. Da ist der Schlachthof, da ist das Monau-Filmtheater, da ist die Skaterhalle.
Das ist ja für die Jugend nichts.
Das also, Monau? Ja.
Da kann man hingehen, aber als Jugendlicher, also die Jugendlichen gehen nun nicht in das Monau-Kino, ist ein ganz wunderbares Kino, aber das ist doch kein Platz, wo sich junge Leute treffen.
Ja, da sollten sie aber mal hingehen, weil da werden wirklich gute Filme gezeigt und nicht das, was man bei uns im Fernsehen sehen kann. Und das dann stimmt. Haben wir auch noch jede Menge Platz in der Reduit, in Castell, wo solche Veranstaltungen
sind. Die ist weit draußen.
Ja, aber das sind immerhin 40.000 Einwohner von Wiesbaden, die in Castell, Kostheim und am Möhneburg leben, und ein paar Mainzer kommen ab und zu auch noch rüber. Also sicherlich ist eines richtig, dass das Nachtleben in Wiesbaden ist in einer gewissen Weise verbesserungsbedürftig, aber das kann keine Stadt anordnen. Das muss aus sich wachsen. Das müssen unternehmerisch tätige Menschen sein, die sagen, und ich mache jetzt was. Und wir haben doch einen wunderbaren Laden, der leider seit Jahren nicht mehr so läuft, wie er laufen sollte. Das ist das Parkcafé zum Beispiel. Das gehört ja auch der Stadt, das werde ich ganz vergessen. Und nebenan haben wir das Caligari. Und da sehe ich jede Menge junge Leute bei den Veranstaltungen. Also es gibt in Wiesbaden doch mehr, als man denkt. Zugegebenermaßen, wenn einer lästert, sagt, wenn ich was erleben will, fahre ich nach Frankfurt oder nach Mainz, ist nicht ganz falsch. Aber in Wiesbaden
Naja, wir werden.
Also ich fühle mich immer noch wohl. Nun bin ich halt ein Alter, aber meine Töchter fühlen sich auch wohl.
Naja, gut. Wir werden nächstens mal eine Umfrage machen, was die Jugend dazu denkt.
Ja, wir haben ja schließlich ein Jugendparlament. Auch da könnten ja Anregungen kommen, was man verändern kann.
Gute Idee. Ja. Gute Idee. Mhm. Das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Also eine Frage, die mir auf der Seele liegt.
Holen wir jetzt darunter.
Ich vermisse, zumindest in den Bereichen, in die ich einen Einblick habe, einen Think Tank für Wiesbaden. Also eine stark motivierte, kluge Gruppe, die mit Ideen und Vorschlägen die Stadt weiterbringen kann. Was hältst du davon?
Viel.
Wie kann man das denn installieren? Also ich bin ja nur ein kleines Licht und die Leute lachen schon, wenn ich da ankomme mit meinem Think Tank. Von wem müsste das denn ausgehen? Wie könnte man das denn installieren?
Also ausgehen wäre schön, wenn die Initiative aus dem Rathaus käme. Ohne dass sie gleich selber bestimmen, wer da alles drin sein soll. Aber das würde ich mir auch wünschen. Das ist auch etwas, was ich nicht hingekriegt habe, nur drüber nachgedacht habe. Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Kultur, aus der Wirtschaft, aus der Jugendliche, aus den Kirchen. Also kluge Köpfe, die sich beschäftigen mit der Zukunft unserer Stadt. Wo wollen wir hin? Was brauchen wir dazu, um da hinzukommen? Ich hatte das im Kleinen als Sozialdezernent, hatte ich so einen, wenn man ihn Think Tank nennen will, bei der nicht nur zwar die Amtsleiter dabei, aber dann haben wir uns Leute aus der Verwaltung geholt, egal welche Besoldungsgruppe sie waren, von denen wir dann, das sind Leute, die haben was im Kopf, denen fällt was ein, die holen wir zusammen. Und wir haben das regelmäßig eigentlich jedes Jahr in einem längeren Teil, sind wir irgendwo hingefahren, in Naturfreundehaus, drei Tage eingeschlossen und dann nur, ich habe dann gesagt, vergesst alle gesetzlichen Regelungen, alles was einengt, was wäre eigentlich der richtige Weg, um das Problem X zu lösen? Und wenn man das hat, dann muss man gucken, entweder muss man Gesetze verändern oder kann man innerhalb der Gesetze trotzdem diesen Weg gehen. Und so ist zum Beispiel entstanden die Wiesbadener Jugendwerkstatt und dann diese wunderbare Domäne Mechtelshausen. Da ist entstanden die Beratungsstellen für selbstständiges Leben im Alter. Das ist immer ein Denkprozess von vielen, die dann umgesetzt wurden.
Aber es muss jemand da sein, der das initiiert. Und da du das gut findest, diese Idee, hoffe ich, du bist und bleibst ein Macher, dass du vielleicht so ein Projekt nochmal in Herzen und Hirn hin und her bewegst und vielleicht zu einer guten Idee kommst. Nur ganz kurz, sag ja.
Also ich habe mir vorgenommen, mich nicht mehr so stark einzumischen, wie ich das manchmal doch gemacht habe, weil auch die jetzt nachfolgenden Generationen müssen auch ihre Probleme selber lösen. Aber was ich gerne mache, ist, diese Idee weiterzugeben. Und auch nochmal, ich habe das sogar schon mal, muss mich in meinen Akten mal nachgucken, ich habe das sogar schriftlich, wer alles da drin sein könnte. Und das gebe ich einfach mal weiter. Ich schicke einen Post ins Rathaus und vielleicht öffnet sie einer.
Dafür danke ich dir. Und das war's für heute. Und nochmal Dankeschön, Achim, dass du gekommen bist und uns alle wie immer mit deinem Wissen bereichert hast. Achim Exner, vielen, vielen Dank. Und ich verabschiede mich für heute. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Und ich entlasse Sie in den Sommerabend mit Michael Jackson, Farewell, My Summer Love.